Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo und herzlich willkommen. Das Redaktionsteam von Radio DARC begrüßt Sie zu Sendung Nummer 572. Wie jede Woche hören Sie um diese Zeit wieder spannende Beiträge aus der Technikwelt. Hier am Mikrofon ist Colli Farrin. Ich werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Landesweite Internetsperren haben eine ebenso lange wie ungute Tradition. Insbesondere, wenn Regierungen versuchen, in Zeiten des Aufruhrs die Kommunikation der Menschen nach innen und außen zu unterbinden. Wir gehen daher heute unter anderem der Frage nach, wie diese Internetsperren eigentlich aus technischer Sicht gelingen. Ohne Internet wird es einsam. Vielleicht kann da der Lonely Hearts Club etwas darüber hinweghelfen. Hier ist Billy Joe Spears mit Country Sound vom Feinsten.
When the letter came this morning, happy teardrops filled my eyes. It had a picture of a smiling face and a ticket tucked inside. He didn't have to write one word, I understood it all. The picture said, I love you, and the ticket said, come on. Well, the big old wheels are turning as we roll on down the line. Hey there, big conductor, won't you get me there on time? Red-suit vines are winding up the trees beside the road. The grass is getting greener, so I must be getting close. There he stands awaiting as the train pulls to the gate. There's so many things to ask him, but they're gonna have to wait. With hat in hand he stands there, every hair is combed in place. His shiny boots reflecting the big smile on his face. Gently carries me through the cabin door. Goodbye, Lonely Hearts Club, I don't need you anymore.
Aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Könnte Amateurfunk helfen, einen Internetausfall zu überstehen? Amateurfunk in Zahlen, Bericht der Bundesnetzagentur veröffentlicht. DARC Toplist und Most Wanted Liste verfügbar und Vortragsprogramm der Gigahertz-Tagung in Dorsten steht fest. Am Mikrofon Conny Farren. Angesichts der Befürchtung, China könne Taiwans Unterwasser-Internetkabel zerstören, hat die taiwanesische Zivilschutzgruppe Ganghu damit begonnen, Menschen zu Funkamateuren auszubilden. Dieses Wissen soll sie zur Kommunikation befähigen, auch wenn das Internet nicht mehr verfügbar ist. Dies berichtet die Deutsche Welle auf ihrer englischsprachigen Internetseite. Die Inselrepublik Taiwan ist derzeit auf über 25 internationale und inländische Kommunikationskabel angewiesen, um mehr als 90% seines Internetverkehrs zu übertragen. Ohne diese Kabel könnte die Insel von der Außenwelt abgeschnitten werden und die interne Kommunikation würde wahrscheinlich ebenfalls zusammenbrechen. Laut einem Bericht des Nationalen Sicherheitsbüros Taiwans aus dem Jahr 2025 werden diese digitalen Lebensadern durchschnittlich 7 bis 8 Mal pro Jahr beschädigt. Die taiwanesische Zivilschutzgruppe Ganghu hat daher damit begonnen, Menschen darin zu schulen, wie sie mit Amateurfunk kommunizieren können, wenn das Internet nicht mehr verfügbar ist. Diese Organisation betreut mit ihren Mitgliedern eine Fläche von ca. 54 Quadratkilometern mit ungefähr 390.000 Einwohnern. Einen ähnlichen Ansatz wie die Gruppe aus Ganghu beschreibt der DARC mit seinem Konzept Notfunk im Ortsverband, bei welchen die Mitglieder sich und ihre Nachbarschaft im Falle einer Katastrophe unterstützen sollen. Durch die große Spannungslage, in der sich Taiwan befindet, ist diese Ausbildung ein Versuch, die Folgen der latenten Gefahren abzumildern. Die ersten Lizenzprüfungen fanden in Taiwan 1984 statt. Heute, da die Gefahr eines militärischen Konflikts zwischen Taiwan und China sehr real geworden ist, gibt es laut der Nationalen Kommunikationskommission etwa 25.000 lizenzierte Funkamateure in dem fernöstlichen Land. Die Bevölkerungszahl Taiwans liegt bei ca. 24,3 Millionen Bewohnern. Das entspricht einem Anteil von ca. 0,11% und jeder 909. Taiwanese ist heute im Besitz einer Amateurfunklizenz. Zum Vergleich: Deutschland hat rund 83,5 Millionen Einwohner und rund 61.000 Funkamateure. Dementsprechend ist hierzulande jeder 1.369. Bewohner Funkamateur. Auch die Los Angeles Times hat dem Thema Amateurfunk in Taiwan einen ausführlichen Bericht gewidmet, der die Rolle des Amateurfunks in Krisensituationen hervorhebt. Die Teilnehmerzahlen im deutschen Amateurfunkdienst weisen insbesondere bei Klasse N und E weiterhin eine positive Entwicklung auf. Die Bundesnetzagentur hat auf ihrer Webseite wieder ihre jährliche Statistik zum Amateurfunk veröffentlicht. Nachdem im Jahr 2024 wieder ein deutlicher Aufwärtstrend zu verzeichnen war, ist die Gesamtzahl der Funkamateure im Jahr 2025 leicht zurückgegangen. Zum 31. Dezember 2025 waren in Deutschland 61.105 personengebundene Amateurfunkzulassungen registriert. Das sind 210 weniger als im Vorjahr 2024 mit 61.315. Der Rückgang ist vor allem auf eine Abnahme der Inhaber der Klasse A zurückzuführen, etwa durch die Aufgabe des Hobbys oder altersbedingte Todesfälle. Von den insgesamt 61.105 Zulassungen entfallen 51.155 auf die Klasse A, 9.133 auf die Klasse E und 817 auf die neu eingeführte Einsteigerklasse N. Hinzu kommen weitere Sonderrufzeichenzuteilungen. Aktuell gibt es 2.912 Clubstationsrufzeichen, 1.435 für Relaisfunkstellen und Barken, sowie 4.786 Ausbildungsrufzeichen. Insgesamt sind zurzeit in Deutschland 70.238 Rufzeichen vergeben. Auch die Teilnehmerzahlen an den Amateurfunkprüfungen bleiben weiterhin auf hohem Niveau. Während im Jahr 2023 insgesamt 1.578 Prüfungsteilnehmer registriert wurden, stieg diese Zahl 2024 deutlich auf 2.291 an. Ein Zuwachs von rund 45%. Im Jahr 2025 verblieb die Zahl der Prüfungsteilnehmer mit 2.261 Personen nahezu gleich und unterstreicht das weiterhin große Interesse am Amateurfunk. Einen wesentlichen Beitrag zu dieser Entwicklung leistete die neu eingeführte Einsteigerklasse N. 753 Prüflinge bestanden 2025 die N-Prüfung. Zudem nutzten zahlreiche Funkamateure die Möglichkeit, aus der Klasse N heraus in die höheren Klassen E und A aufzusteigen. Die aktuellen Prüfungstermine der Bundesnetzagentur zeigen, dass an vielen Standorten die verfügbaren Termine bereits bis in den April hinein ausgebucht sind. Dies verdeutlicht, dass der Prüfungsbedarf im vergangenen Jahr nicht vollständig gedeckt werden konnte und bei einem größeren Angebot an Prüfungsterminen gegebenenfalls eine höhere Zahl an Neuzuteilungen in 2025 möglich gewesen wäre. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2026 weiterhin ein hoher Bedarf an Amateurfunkprüfungen bestehen wird. Um die Wertung für die Top-List und die Most-Wanted-List für das Jahr 2025 abschließen zu können, wird dazu aufgerufen, alle Funkverbindungen bis zum 31. Januar 2026 einzureichen. Dies ist ein Aufruf des DARC-Vorstandsmitglieds Ronny Järke, Delta Golf 2 Romeo Oscar November und dem Präsidenten der German DX Foundation Philipp Springer, Delta Kilo 6 Sierra Papa. Die Vorgehensweise ist einfach und für das Auswertungsjahr 2025 gibt es mehrere Wege, um teilzunehmen. So besteht die Möglichkeit eines Direktuploads des Logfiles im ADIF-Format in das Portal des DARC-DX-Referats. Ebenso besteht eine direkte Schnittstelle des DARC-Wavelog-Programms zum Wertungsportal. Hierzu muss man die Funktion DCL-Export aufrufen und mit einem angeforderten API-Schlüssel autorisieren. Die dritte Möglichkeit ist nur noch für das Jahr 2025 möglich. Unter gleichem Link konnte die altbekannte CFD-Datei hochgeladen werden. Diese Möglichkeit wird künftig entfallen. Sobald der Umbau in 2026 abgeschlossen ist, wird das neue Toplist Most Wanted Portal noch einfacher zu bedienen sein. Die Einführung dieser neuen Vorgehensweise markiert den Beginn einer neuen Ära, weg von hochgradig manuellen Prozessen hin zu automatisierten, vernetzten und verlässlichen Logbuchdatenflüssen. Die Tagungsleitung hat das diesjährige Programm für die 46. Gigahertz-Tagung veröffentlicht. Die Tagung ist die erste große Veranstaltung des DARC im neuen Jahr. Sie findet am Samstag, dem 28. Februar, in der Volkshochschule Dorsten statt, im Bildungszentrum Maria Lindenhof im Wert 6. Neben der Verleihung der DARC-UKW-Contest-Pokale an die Gewinner des Jahres 2025 stehen viele interessante Vorträge auf dem Tagungsprogramm. Die Gigahertz-Tagung in Dorsten beschäftigt sich mit dem Amateurfunkbetrieb auf Frequenzen oberhalb von 1200 MHz. Sie lebt von den zahlreichen Fachvorträgen und der Möglichkeit des persönlichen Gesprächs. Sie wird jedes Jahr von mehr als 200 Funkamateuren besucht, um über die neuesten Entwicklungen auf den Mikrowellenbändern zu diskutieren. Veranstalter ist der DARC-Distrikt Westfalen-Nord. Weitere Informationen zur Gigahertz-Tagung gibt es auf der Veranstaltungswebseite ghz-tagung.de. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Wenn Sie sich mit dem spannenden Hobby Amateurfunk beschäftigen, können Sie nur gewinnen. Everyone's a winner, heißt es nun auch in einem 70er-Rock-Titel von Hard Chocolate, hier bei Radio DARC. You do to me.
baby. It's amazing just how wonderful it is. All the things we like to do are just the same. Everyone's a winner, baby. That's true.
That's the truth.
Making love to you is such a thrill. Everyone's a winner, baby. That's no lie.
That's no lie.
You never fail.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Landesweite Internetsperren haben eine ebenso lange wie ungute Tradition. Insbesondere wenn Regierungen versuchen, in Zeiten des Aufruhrs die Kommunikation der Menschen nach innen und außen zu unterbinden. Beobachten kann man das ganz aktuell wieder im Iran, aber das ist keineswegs das erste Beispiel dieser Art. Auch gezielte Sperren unliebsamer Informationen gibt es in vielen Ländern dieser Erde, so unter anderem in Russland und China. Im vergangenen Jahrzehnt wurden weltweit fast 1000 Fälle von staatlich durchgesetzten Netzblockaden und Abschaltungen gezählt. Es stellt sich daher die Frage, wie diese Internetsperren überhaupt gelingen. Aus rein technischer Sicht natürlich. Eine politische Bewertung unterlassen wir hier als Technikradio ganz bewusst. Aber es ist interessant, sich die Methodiken solcher staatlichen Internetsperren mal genauer anzuschauen. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Foxtrot Golf, gibt uns eine entsprechende Übersicht.
Um eine solche Blockade durchzusetzen, können verschiedene Ebenen der Internetinfrastruktur genutzt werden, mit unterschiedlichen Konsequenzen für die Bevölkerung. Die Voraussetzung ist aber immer die Macht oder Kontrolle einer Regierung über die Internet- und Mobilfunkbetreiber im eigenen Land. Methode 1, die sogenannten DNS-Sperren. DNS, die Abkürzung steht für Domain Name System, werden genutzt, um einzelne Seiten und Webdienste schwerer erreichbar zu machen. Die Abschaltung oder Manipulation des oft zitierten Telefonbuchs des Internets ist eher eine Methode mit vergleichsweise geringer Eingriffstiefe. Sie ist auch nicht besonders wirksam und nur für technische Laien wirklich eine Hürde. Internetanbieter werden dabei angewiesen, die Webadressen, die Nutzer in ihrem Browser eingeben, nicht mehr in IP-Adressen des Internets zu übersetzen. Die DNS-Server wandeln Adressen wie google.de dann nicht mehr in eine Adresse um, unter der Google-Server erreichbar sind. Die Nutzeranfrage läuft ins Leere. Wer allerdings Googles IP-Adresse kennt, 142.250.74.195, und direkt in den Browser eingibt, gelangt dennoch zu Googles Webseite. Alternativ kann man einen sogenannten VPN-Dienst nutzen, der die Zieladresse vor dem Internetprovider verschleiert. Ab 2010 sollte auch in Deutschland der Zugriff auf Seiten mit Kindesmissbrauchsbildern mit solchen DNS-Sperren verhindert werden. Das entsprechende Zugangserschwerungsgesetz wurde allerdings nie angewendet und 2011 als verfassungswidrig kassiert. Methode 2 für Internetsperren, die Mobilfunkmasten. In vielen Ländern nutzen die Menschen das Internet überwiegend über Mobilfunknetze, weil es kaum fest verlegte und bezahlbare Leitungen gibt. Das ist in vielen Entwicklungsländern und Schwellenländern der Fall, geht es einer Regierung hauptsächlich darum, die Information, Kommunikation und Koordination von Oppositionellen oder großen Teilen der Bevölkerung zu stören, kann es schon reichen, die ansässigen Funkmastenbetreiber zu einer Abschaltung zu zwingen. Die Regierungen und Behörden selbst bleiben vergleichsweise handlungsfähig, solange sie auf leitungsgebundene oder Satellitenverbindungen zugreifen können. Die Abschaltung von Mobilfunkmasten kann auch gezielt regional erfolgen, etwa da, wo Unruhen stattfinden, und trifft hauptsächlich die einfache Bevölkerung. Die dritte Sperrmethode, das ist das sogenannte BGP-Routing. Das Internet als Ganzes besteht aus vielen kleineren Netzen, den sogenannten autonomen Systemen. Betreiber von diesen autonomen Systemen sind typischerweise Internet- oder Mobilfunkbetreiber, es können aber auch Universitäten oder Regierungsbehörden sein. Jedes autonome System verwaltet bestimmte IP-Adressräume. Datenpakete werden zunächst zu jenem System übertragen, zu dem die Ziel-IP-Adresse gehört. Erst dieses Zielsystem leitet die Daten dann an den gewünschten Endpunkt weiter. Welchen IP-Bereich ein autonomes System verwaltet und mit welchen anderen Systemen es verbunden ist, kommuniziert es ständig über das sogenannte Border Gateway Protokoll, kurz BGP benannt. Es ist sozusagen der Stadtplan des Internets in einer Region. Zwingt eine Regierung die Internetanbieter im eigenen Land dazu, dieses BGP-Routing einzustellen, finden Datenpakete aus anderen Teilsystemen ihr Ziel nicht mehr. Sperren des BGP-Routings sind relativ mächtig, sagt hierzu Christoph Denzel, Fachmann beim deutschen Internetknotenbetreiber DECIX. Die Manipulation sei nämlich granular möglich. Ein Provider kennt ja die IP-Adressen, die er an Privatkunden vergibt. Er kann wahlweise auch nur diese vom Routing ausnehmen. Auf diese Weise kann eine Regierung selbst Subsysteme im eigenen Land weiterhin benutzen, aber alle Privatkunden gezielt blockieren. Welche technischen Möglichkeiten für Internetblockaden es noch gibt, das erfahren Sie gleich. DARC Radio, your favorite station.
He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame.
I'm
Sie hören Radio DARC. Heute geht es um technische Methoden für Internetsperren. Viele Regime haben ein Interesse daran, im Falle von Unruhen die Bevölkerung von Information abzuschneiden. Doch wie geht das? Wir haben gerade DNS-Sperren und BGP-Blockaden vorgestellt. BGP-Blockaden können Provider aber auch zur Filterung des Internetverkehrs auf Basis von IP-Adressen gezwungen werden. Dann würden sie nur noch Datenpakete weiterleiten, die von erlaubten IP-Adressen kommen und alle anderen schlicht verwerfen. Diese Methode ist vor allem in China sehr populär, um unliebsame ausländische Webseiten und Dienste mit neutralen Informationen auszufiltern. Eine der härtesten und auch sichersten Methoden, das Internet lahmzulegen, sind die Backbones. Das sind Hochgeschwindigkeitsleitungen, die ein Land mit einem großen Knoten im Ausland verbinden. Es ist durchaus möglich, diese Backbones physikalisch zu durchtrennen oder einfach abzuschalten. Damit ist diese Leitung tot und mit ihr auch das Internet. Oft geschieht die Abtrennung von Backbones unfreiwillig. Der Inselstaat Tonga, etwa Vulkanausbruch vom Internet abgetrennt, weil das einzige Glasfaserkabel zu dem Inselstaat durch die Naturgewalten gerissen ist. Jenseits von plumpen Sperren setzen Regierungen aber auch auf weniger offensichtliche Methoden, den Kommunikations- und Informationsfluss ihrer Gegner zu bremsen. In Russland zum Beispiel ist Twitter gedrosselt. Die Provider wurden von der Aufsichtsbehörde Roskomnadzor aufgefordert, den Zugriff auf Twitter zu verlangsamen. Was kann man nun tun, um staatliche Internetsperren zu brechen? Nun, hier bieten sich beispielsweise Satellitenverbindungen an. Im Weltraum schwebende Satelliten können von staatlichen Sensoren nicht erreicht werden. Viele Firmen besitzen Internetzugänge über Satzschüsseln für Notfälle. Eine weitere, auch für Privatnutzer geeignete Möglichkeit sind die Starlink-Satelliten von Elon Musk. Sie gestatten es von jedem Punkt der Welt aus, mit einer nur 30 cm großen Satzschüssel über das Internet zu kommunizieren. Solche Starlink-Schüsseln kann man auch sehr unauffällig zum Beispiel auf einem Balkon aufstellen und damit unzensierten Internetzugang genießen. Leider hat das aber seinen Preis. Die SAT-Technologie ist natürlich um ein Vielfaches teurer als klassische Internetzugänge über Festnetz oder Mobilfunk. Aber immerhin nicht zensierbar. Ja, und nicht vergessen sollte man auch die Kurzwelle. Diese wandert völlig unbeeindruckt von staatlichen Zensoren rund um den Erdball und über alle Landesgrenzen hinweg. Mithilfe des Kurzwellenrundfunks können sich Menschen auch in autoritären Regimen unabhängig informieren und ausländische Nachrichten hören. Unverständlich, dass immer mehr Kurzwellensender abgerissen werden, wo sie doch über solch gravierende Vorteile beim Brechen von Zensur verfügen. Beispiel ist die Deutsche Welle. Deren Verbreitung wurde als politischer Vergeltungsakt von der russischen Regierung verboten. Über das Internet und über Satelliten hat man fortan wohl schlechte Karten, will man den deutschen Auslandssender in Russland empfangen. Tja, da sieht man's mal wieder. Internet ist gut und schön, solange es funktioniert. Aber wenn eben nicht, muss und kann es die gute alte Kurzwelle richten. Und das wird immer so bleiben. Dann mal gute Kurzwellenverbindungen. Bis zum nächsten Mal. Eva Maria, DG9 MFG. I learned you get what you can get.
News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Ja, was gab es dieses Jahr eigentlich auf der Consumer Electronic Show der CES in Las Vegas zu sehen? Die letzten Jahre war da ja dann einiges los, mehr als auf der IFA in Deutschland. Neue Smartphones, Computer, Fernseher, Autos, ja und auch Toiletten und andere Gimmicks. Auch 2026 war dort wieder zum Jahresanfang einiges geboten, allerdings nicht ganz so viel Sinnvolles, um ehrlich zu sein. Eine der blödesten Geschichten war ein Lutscher, der eine Stunde lang auch Musik spielen kann, allerdings nur ein Stück. Und wenn man den dann so weit heruntergelutscht hat, dass man die Elektronik zwischen den Zähnen hat, dann muss man diese wegschmeißen. Dann will IKEA nein nicht Brühwürfel, sondern Brüllwürfel auf den Markt bringen. So nannte man ja früher diese kleinen Computerlautsprecher, und zwar in Bonbonfarben, und die sollen dann unter 10 Euro kosten. Das sind dann also kleine Bluetooth-Lautsprecher, klingen vermutlich nicht ganz so gut, wie sie aussehen, und das wird dann irgendwie auch zur Wegwerfelektronik. Solida geht dagegen Dell vor, die haben das jetzt wieder eingestellt, mit KI-tauglichen Geräten zu werben, also Computer, die dafür besonders leistungsfähig sind, dass man die KIs auf dem Gerät selbst laufen lassen kann. Da ist das Interesse doch nicht so groß, beziehungsweise die Ansprüche sind so hoch, dass sie mit den großen künstlichen Intelligenzen im Netz nicht mithalten können. Und man ist auch wieder zu den alten Typenbezeichnungen zurückgegangen. Dafür gibt's da inzwischen einen Riesenbildschirm mit 52 Zoll, 132 Zentimeter. Da hat man dann also so einen ganzen Fernseher am Tisch stehen. Na, da passt dann hoffentlich das ganze Internet drauf. Ein anderer Hersteller bringt auch große Displays, und zwar farbige E-Ink-Displays. Das ist gedacht als elektronische Bilderrahmen. Das gibt's ja auch jetzt schon mit manchen Fernsehern. die dann halt immer abwechselnde Bilder anzeigen können. Das geht aber ziemlich in die Stromrechnung. Die müssen dann ja dauerlaufen. E-Ink-Displays, das ist was bei den E-Book-Readern zum Beispiel verwendet wird. Die haben den Vorteil, die brauchen eigentlich keinen Strom, außer wenn das Bild gewechselt wird. So ein Bild läuft dann ein Jahr mit einer Akkuladung. Allerdings in der edelsten Ausführung mit 40,5 Zoll, also 103 cm Bilddiagonale, kostet das dann auch 6.000 Euro. Naja gut, immer noch billiger als ein echter Picasso. Dann gibt es Open-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung von Shox. Das ist ein Widerspruch in sich natürlich. Einerseits macht man extra, dass die Ohren offen bleiben, damit man alle Umgebungsgeräusche hören kann. Das ist gut für die Verkehrssicherheit. Kann allerdings im Zug beispielsweise sehr nervig sein. Und die Elektronik versucht dann wiederum, die Umgebungsgeräusche zu unterdrücken. Naja, das Ergebnis ist dann ziemlich durchwachsen, denn das kann ja nicht wirklich gut funktionieren. Also man hört dann vielleicht etwas weniger Umgebungsgeräusche und hat seine Ohren trotzdem gut belüftet. Aber da muss man dann schon sagen, entweder oder. Entweder will ich halt das Ohr offen haben und alles hören oder nicht. Ja, Samsung hat dann etwas ganz Neues, da ist noch niemand auf die Idee gekommen, ein internetfähiger Kühlschrank. Davon wird, glaube ich, jetzt schon seit 25 Jahren geredet, hat man früher nicht gebraucht, braucht man jetzt eigentlich auch nicht. Das neue Modell soll jetzt sogar mit Bilderkennung sehen, was im Kühlschrank ist und dann automatisch Einkaufslisten erstellen mit KI, wo dann auch wieder die entsprechenden Bilder aufs Handy geschickt werden. Naja, dafür hat man den Türgriff abgeschafft. Dieser Kühlschrank geht also nicht mehr einfach so auf. Man muss dann mit ihm sprechen. Und wenn man dann bereits die zulässige Kalorienzahl überschritten hat oder zu besoffen ist, um noch ordentlich zu reden, dann gibt es halt keinen Kuchen mehr oder kein Bier. Das mag dann der einzige Vorteil sein. Kann man aber auch einfacher haben. Da lässt man das Bier im Keller. Und wenn man dann zu besoffen ist, fällt man die Kellertreppe runter und dann ist die Sache auch erledigt. Ja, Spracherkennung und KI braucht man ja unbedingt, hat sich Bosch gedacht. Die neuesten Kaffeemaschinen haben das jetzt. Wer also beim Starbucks schon Probleme hat, da einen Kaffee zu bestellen, weil er nach 10 Minuten immer noch mit der Auswahl beschäftigt ist, der kann dieses Vergnügen jetzt auch zu Hause haben. Der neueste Saugroboter von Roborock heißt Rover und der kann nun mit Hühnerbeinen auch die Treppen hochsteigen und sich so durchs ganze Haus saugen, so der Akku denn so lange hält. Vielleicht gackert er dann ja auch, wenn er mit der Arbeit fertig ist. Naja, und eine elektronische Toilette ist diesmal auch wieder dabei. Die hat diesmal einen automatischen Anrufservice. Also nicht für den, der auf der Toilette sitzt, sondern gedacht ist das für pflegebedürftige Angehörige. Denen verpasst man dann so ein elektronisches Funkklo. Und wenn die dann zum Beispiel einen Tag lang überhaupt nicht auf dasselbe gegangen sind, dann wird Alarm ausgelöst. Dann wird man also angerufen, Oma war immer noch nicht am Klo. Hoffentlich kriegt man dann selber den Anruf nicht auf dem Klo. Also wer immer schon mal von einem Klo angerufen werden wollte, der soll das dann seiner Oma einbauen lassen. Dann kann man nur hoffen, dass bei Erfolg das Ergebnis nicht auch noch im Internet gepostet wird. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta. D-A-R-C Radio, your favorite station.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Wie die Elektronikpraxis meldet, hat ein Forschungsteam des MIT, des Massachusetts Institute of Technology, einen neuartigen Spintronik-Transistortyp auf Basis eines magnetischen Halbleiters entwickelt, der Logik und Speicher in einem Bauteil vereint. Der neue Transistortyp ersetzt Silizium durch das magnetische Halbleitermaterial Chrom-Schwefel-Bromid. Die Forscher umgehen damit eine physikalische Grenze konventioneller Siliziumtransistoren, die unterhalb einer bestimmten Spannung nicht mehr effizient arbeiten. Der magnetische Ansatz eröffnet neue Spielräume für den Energieverbrauch. Der Transistor ist also sparsamer und gleichzeitig steigt das Potenzial zur Miniaturisierung. Der Magnettransistor zeigt eine zehnfache Schaltleistung im Vergleich zu bisherigen Bauteilen dieser Art. Das Material bleibt im Gegensatz zu vielen anderen 2D-Materialien, ist also eine planare Technologie, auch an der Luft stabil. Diese Eigenschaft erleichtert die Handhabung und Integration in praktische Anwendungen. Zudem wurde der Herstellungsprozess so optimiert, dass die empfindlichen Materialschichten nicht verunreinigt werden. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
DARC Radio, your favorite station.
Kupferdiebstahl ist ein großes Problem geworden. Es werden immer wieder wichtige Kabel gestohlen, um dann das Kupfer zu verkaufen. Ob jetzt Internet-Backbones, wo die Diebe dann nachher meistens feststellen, dass das Glasfaser ist und gar kein Kupfer drin ist. Dann bei der Bahn, da verschwinden dann ausgerechnet die Signalisierungskabel. Und dann ist es aktuell ein großes Problem bei Ladesäulen für Elektroautos geworden. Da schneiden Obdachlose die Kabel ab, die kriegen dann vielleicht 30 Euro dafür. Der Schaden liegt beim Hundertfachen mindestens. Erstens ist die Säule dann wochenlang außer Betrieb und es kann nicht mehr geladen werden. Zweitens ist die Reparatur sehr aufwendig und drittens muss die Säule dann neu geeicht werden. Doch jetzt hat es den Amateurfunkhersteller Tentec erwischt. Ihm wurde das Erdkabel ausgegraben und geklaut, mit dem das Werk versorgt wurde. Der Eigentümer, Mike, N8WFF, hat sich darüber jetzt ausgiebig mal in einem Internetposting geäußert. Ziemlich heftig und am Schluss auch ein bisschen unsachlich, kann man allerdings angesichts der Sachlage verstehen. Ich will das jetzt nur auszugsweise zitieren. Er schreibt, 2 Wochen vor Weihnachten, an einem Tag, an dem die niedrigste jemals gemessene Höchsttemperatur für dieses Datum verwendet wurde, kurz nach dem Mittagessen am Samstag, als alle Geschäfte im Industriepark in Ohio geschlossen waren, hat eine Bande von Dieben am helllichten Tag dreist unsere schöne neue Traumfabrik angegriffen und sabotiert. Sie haben die 800 Ampere, 3 Phasen, 208 Volt Erdkabel vom Transformator zum Gebäude aus dem Boden gerissen. Das waren 8,5 Zoll dicke Kupferkabel von jeweils 70 Meter Länge und einem Gewicht von etwa 1225 Kilogramm. Diese zu ersetzen hat allein 30.000 US-Dollar an Materialkosten verursacht, plus die Installation. Das Ganze war während eines extremen Schneesturms, sodass das Ganze unbemerkt blieb, weil sonst niemand vor die Tür gegangen ist. Seitdem ist die Fabrikation von Tentec geschlossen, das Gebäude steht leer und glücklicherweise blieben die Temperaturen anschließend über dem Gefrierpunkt, denn man hatte große Angst, dass die Rohrleitungen einfrieren. Man hat dann auch mit Propangasgrills versucht, im Gebäude zu heizen, ohne sich dabei zu vergiften, damit nichts einfriert. Mike hatte versprochen, dass alle Bestellungen vor Dayton ausgeliefert werden, was er jetzt nicht halten können wird. Inzwischen wurden neue Kabel verlegt, Mike hat dabei selber mitgeholfen, was er nicht gemusst hätte und was enorm anstrengend war. Er hat gesagt, es ist die schwerste Arbeit gewesen seit seinem 19. Lebensjahr. Das hat natürlich jetzt auch Rücklagen aufgebraucht, die für andere Zwecke gedacht waren. So eine Abkantpresse und ein Laser fürs Werk und die geplante Zahnprothese wird Mike jetzt auch einige Jahre aufschieben müssen. Und dass er der Stadt sogar für die Genehmigung, das Ganze reparieren zu dürfen, auch noch eine Gebühr zahlen musste, hat dann seine Laune endgültig auf den Tiefpunkt gebracht. Doch auch wenn die Fabrik inzwischen wieder Strom hat, ist jetzt mit einem erheblichen Rückstand zu rechnen. Und die Folgen sind halt genauso heftig wie bei anderen Anschlägen auf die Infrastruktur. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Die Kurzwelle reicht rund um die ganze Welt. Sie kennt keine Landesgrenzen. Und sie kennt auch keine politische Zensur. Kein autoritäres Regime kann verhindern, dass freie Nachrichten über die Kurzwellen empfangen werden können, ganz im Gegensatz zum Internet. Umso wichtiger wäre es, dass wir alle verstehen, wie die Ausbreitung der Kurzwelle funktioniert, wie sie per Ionosphäre zu einem Empfänger im fernen Land gelangt. Die Funkamateure wissen das sehr genau und sie verfolgen auch immer das aktuelle Funkwetter. Unser Spezialist Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC hat die aktuelle Vorhersage für uns.
Und dieses Funkwetter hatte letzte Woche einiges zu bieten. Es war sowohl mit steigender Sonnenaktivität gerechnet worden, als auch mit einem erhöhten Risiko für magnetische Störungen. Beides trat ein. Der solare Flux stieg rasch bis 188 Einheiten am Freitag. Die Szene beherrschte aber die Region 4341, die am Sonntag um 18.09 Uhr UTC ein Flair der Stärke X1,9 ablieferte. Kein extrem starkes Flair, aber eines mit extrem starker Wirkung, denn es dauerte mehrere Stunden und erzeugte den stärksten Strahlungssturm seit über 30 Jahren. Die lange Dauer weist auf sehr viel freigesetzte Energie hin. Die Stärke X1,9 markiert ja nur den Maximalwert der erzeugten Röntgenstrahlung. Erst über die Dauer kommt man zur Gesamtenergie. Prompt folgte ein koronaler Masseauswurf und die Beobachtungssatelliten meldeten schon bald eine ringförmige Plasmawolke um die Sonne, einen Halo-CME. Die Materie war also auf Erdkurs. Ein solarer Strahlungssturm schickt uns sehr schnelle Protonen, die vom Erdmagnetfeld zu den Polen abgelenkt werden und dort die D-Region so massiv ionisieren, dass für Kurzwellen kein Durchkommen mehr ist. So eine Polarkappenabsorption dauert oft mehrere Tage. Diese hier begann erst zum Ende der Woche hin langsam abzuklingen, am Nordpol rascher als im Süden. Wie energiereich dieses Ereignis war, zeigte dann unter anderem die Geschwindigkeit der Plasmawolke. Sie brauchte gerade mal 25 Stunden bis zur Erde und war daher mit über 1600 Kilometer pro Sekunde unterwegs. Das ist außerordentlich schnell. Und dann ging es los. Dienstagabend setzte ein Magnetsturm der Stärke G4 ein. Die Magnetometer zeigten einen K-Index von 8 bis 9 und es gab Polarlichter. In Europa wurden sie bis Spanien beobachtet, in den USA bis Südkalifornien. Hierzulande war die Nacht sternenklar und zudem war gerade der Neumond vorbei. Beste Voraussetzungen also für optische Beobachtungen. Und so kamen viele Menschen in den Genuss, Polarlichter zu sehen. In ganz Deutschland waren auf 2 Meter QSOs über Aurora möglich und auch auf der Kurzwelle hörte man den Signalen die Reflexion über Polarlichter ganz deutlich an, vor allem auf 80 und 40 Meter. Am frühen Mittwochabend kam dann der Nachschlag, ein zweiter, etwas schwächerer Magnetsturm. Dann war die Plasmawolke durchgezogen. Natürlich war die Kurzwellenausbreitung ab Dienstagabend richtig kaputt. Einer höchsten Muff von fast 40 MHz am Montag standen am Mittwoch nur noch etwas mehr als 20 MHz gegenüber. Die oberen Bänder erholten sich danach nur langsam. Auf der Sonne geht es weiter sehr dynamisch zu. Neue aktive Regionen entwickeln sich, weitere stoßen von der Sonnenrückseite hinzu. Die Sonnenaktivität wird daher zunächst hoch bleiben und erst im Verlauf der Woche langsam zurückgehen. 140 bis 200 Einheiten sind zu erwarten. Die polaren Pfade werden sich während des Wochenendes langsam erholen. Auf den Lowbands wird es noch etwas länger dauern. Störungen im Erdmagnetfeld sind jederzeit möglich, da mehrere aktive Regionen dafür in Frage kommen und deren koronale Masseauswürfe dann sehr sicher erdgerichtet sein werden. Zudem beeinflussen uns die gesamte Woche 2 koronale Löcher. Eine gewisse Unruhe wird daher immer vorhanden sein, dazwischen gibt es turbulente Phasen. Die Chance für weitere Magnetstürme ist hoch, wenngleich nicht unbedingt so heftig wie in den letzten Tagen. Nichtsdestotrotz, good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radioclubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen 2 Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.